Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Eine Stadt wird bunt, Graffiti, Hip-Hop und kollektive Erinnerungen. Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Culture Clubs. Diese Folge widmet sich einer Kultur, die lange im Verborgenen gewachsen ist und heute prägend für Hamburg ist. Graffiti und Hip-Hop. Darüber sprechen wir mit drei Gästen, die diese Entwicklung über Jahrzehnte hinweg begleitet, dokumentiert und aktiv mitgestaltet haben. Dem Künstler und Kurator Mirko Reißer, dem Labelmacher und langjährigen DJ Oliver Herbst sowie dem Journalisten und Producer Dennis Kraus. Im Zentrum steht das Projekt Eine Stadt wird bunt, ein Zusammenspiel aus Buch, Ausstellung und Musik, das die Geschichte von Graffiti und Hip-Hop in Hamburg erstmals umfassend erzählt. Aufgenommen wird diese Folge im Studio MR und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Mirko, du als Gastgeber hier sozusagen in der Runde, alias Dime, du wurdest 1971 in Lüneburg geboren und bist in Hamburg aufgewachsen. Seit dem späten 1980er Jahren bist du als Graffiti-Writer aktiv und hast über Hip-Hop sowie Reisen in die USA früh Zugang zur Szene gefunden. Heute arbeitest du international als Künstler und Kurator. Wir sprechen ja vor allen Dingen über das Endergebnis, was jetzt auf dem Tisch liegt, nämlich dieses wunderbare Buch, sehr schwere Buch, sehr gewichtig, aber auch von der Bedeutung. Erklär mal in einem Satz, was ist Eine Stadt wird bunt?
Eine Stadt wird bunt ist ein Projekt, was die Entstehungsgeschichte der Hamburger Graffiti-Szene erzählt. Zuerst als Buch geplant, dann kam eine Museumsausstellung, aber dann war klar, man muss auch die Musikhistorie erzählen, deshalb ist es dann eben auch noch größer geworden.
Oliver Herbst, du wurdest 1975 in Hamburg geboren, bist seit den späten 1980er Jahren Teil der Hamburger Hip-Hop-Szene, zunächst als Graffiti-Writer und DJ, später auch als Mitglied der Band City Nord. Heute betreibst du verschiedene Musiklabels unter dem Flaggschiff Pyro Enterprises. Was ist dein Zugang und deine Erklärung zu Eine Stadt wird bunt?
Also total spannendes Projekt. Bin total stolz, dass ich da Teil sein darf und werden durfte. Also total wichtiges Projekt, auch für die Stadt Hamburg, würde ich sagen, und für die Kultur.
Das wird Dennis Kraus genauso sehen. Du wurdest 1977 in Hamburg-Barmbek geboren und warst zunächst selbst als Graffiti-Writer aktiv, später als Journalist tätig und hast über viele Jahre das Hip-Hop-Magazin Backspin geprägt und als Producer unter anderem für Mr. Schnabel, Nico Suave und City Nord gearbeitet. Eine Stadt wird bunt. In welchen Farben würdest du das denn beschreiben, dieses Projekt?
Ich weiß immer nicht, welche Farben, welche Worte sozusagen besetzen, aber für mich ist es vor allem Leidenschaft, das Wiederaufrollen oder Erforschen auch der eigenen Vergangenheit, das Erforschen der Vergangenheit vieler Bekannter und Freunde und darüber hinaus dann eben auch dieser gesamten Historie der Kultur sozusagen.
Ja, Mirko, umfasst dich auch ein bisschen Traurigkeit oder nur Stolz und Glück, dass dieses Buch jetzt entstanden ist, dass viele später Geborene oder später Hinzugezogene, wie ich beispielsweise, überhaupt von euren Aktivitäten gehört haben? Traurigkeit, weil es vielleicht auch irgendwie ein Abschluss ist oder ist es nur ein kleiner Meilenstein?
Nee, da hast du absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Also es ist tatsächlich nach 10 Jahren, die wir ja jetzt schon dabei sind, wir haben angefangen mit einem Viererteam, mit Frank Petering, mit Andreas Timm und Oliver Nebel, 2016 genau hier in meinem Atelier an diesem Tisch hier haben wir angefangen, dieses Projekt zu starten. Und jetzt nach 10 Jahren ist es tatsächlich so ein gefühlter Abschluss auch, weil man jetzt so viel auch in diesem Projekt gemacht hat und von so vielen Seiten das Ganze auch beleuchtet hat, dass man dann irgendwie, finde ich, auch so einen Punkt finden muss, damit es nicht irgendwie sich so durchgenudelt am Ende anfühlt. So. Und ich glaube, wir haben damit ein gutes Beispiel auch hingelegt, auch für andere Städte. Das ist ja auch mal ganz spannend, weil natürlich viele auch davon träumen, das in ihrer Stadt auch zu haben, so ein Projekt, was so intensiv diese Anfänge der Hip-Hop- und Graffiti-Szene beleuchtet. Und damit haben wir, glaube ich, eine gute Blaupause hingelegt.
Dennis, du als Journalist, würdest du dich einkaufen lassen von München oder Berlin, um da genau so ein Buch nochmal hinzulegen, das quasi alles aufarbeiten könnte?
Auf gar keinen Fall. Also nicht, weil ich das nicht gut oder spannend fände, aber ich glaube, das müssen Menschen, also sozusagen Pendants von mir in diesen Städten machen. Ich könnte da nicht als Hamburger irgendwie jetzt in Berlin den Typen raushängen lassen, der da irgendwie mitreden könnte oder, also da geht's ja auch viel so um Kennen, um Verstehen, auch um Respekt, würde ich sagen, und man braucht da schon so eine zumindest gewisse Szene-Zugehörigkeit und meine Wurzeln sind hier, ich bin hier geboren, hier groß geworden und alles. Das wäre in München oder Berlin jetzt für mich persönlich nicht machbar, wünsche mir aber, dass andere das dort machen.
Oliver, wir bewegen uns ja in einer Zeit von den Anfängen dieses, nicht nur des Projekts, sondern der ganzen Geschichte, wo ihr das erste Mal damit in Berührung kamt, wo die Städte durch die mangelnden Informationsflüsse gar nicht so sehr zusammengewachsen waren. Heute weiß man, wenn in München jetzt irgendwo eine Wand besprüht wird, siehst du das im Grunde sofort bei Instagram. Wie war denn euer Blick so zum einen auf Hamburg, aber vielleicht auch auf andere Städte damals?
Na, komischerweise, auch wenn es kein Internet gab, hat man trotzdem mitbekommen, wenn irgendwo anders was los war. Ich weiß letztendlich gar nicht mehr, warum oder wie das eigentlich zustande kam, aber mit Dennis bin ich ja schon sehr lange befreundet. Wir haben ja sozusagen unsere anfängliche Hip-Hop-Zeit gemeinsam erlebt und durchgemacht quasi. Wir sind zusammen in andere Städte gefahren, wenn irgendwo was los war auf einer Hip-Hop-Jam, egal ob im Hamburger Dunstkreis irgendwie von Itzehoe bis Ahrensburg oder bis nach Köln oder sogar noch weiter in die Schweiz zum Beispiel, war ich jetzt zum Beispiel nicht dabei, aber sowas hat man irgendwie komischerweise trotzdem mitbekommen. Und es gab durchaus Netzwerk, teilweise über die Fanzines, teilweise vielleicht über einen offenen Kanal Hamburg, wo sehr viele Informationen auch verbreitet worden sind, so, wo ich auch selber eine Sendung hatte damals, zum Beispiel eine kleine. Also man war schon vernetzt und hat dann auch schon auf andere Städte geschaut. So, also das gab es durchaus.
Dennis, wann kannst du dich an eure erste Begegnung erinnern?
Wir waren
du und Oliver,
wir waren im selben Kindergarten.
Wir waren sogar im Kindergarten.
Dann konntet ihr noch nicht betrunken.
Wir kennen uns seit 82.
Ehrlich?
Ja. Okay. Also er ist ein Jahrgang über mir, wir waren dann auch auf derselben Schule. Irgendwann kam er dann in meine Klasse und dadurch hatten wir eigentlich immer.
Also erst trat er in dein Leben und wann kam der Hip-Hop und alles andere dazu?
Ich vermute, es müsste so 89 gewesen sein durch den älteren Bruder eines anderen Freundes.
Ja, Mirko, wann bist du mit den beiden in Berührung gekommen?
Ja, auch genau, auch schon relativ früh, aber wann war das? 94?
93? Wo die große Wand war mit Lumit und so, ich glaube, da haben wir uns das erste Mal getroffen tatsächlich. Aber natürlich habe ich deine Werke schon vorher gesehen. Also ja, auch schon als Kasar.
Genau, da muss man jetzt dazu sagen, ich bin ein Tick älter und habe dann 89 zwar auch erst angefangen zu sprühen, weil das ist dann eben dafür, dass ich 71er Jahrgang bin, relativ spät gewesen. Die meisten, die schon 86, 87 angefangen haben in Hamburg, waren auch so 70, 71er Jahrgänge. Ich habe 86 angefangen Hip-Hop zu hören, aber habe dann noch 3 Jahre gebraucht, bis ich dann auch wirklich zur Sprühdose gegriffen habe und habe dann erkannt, okay, ich will gar nicht Hip-Hop-DJ werden, ich will Graffiti sprüher werden. Ja. Und habe dann natürlich so ab 90, 91 dann eigentlich auch ganz viele aus der Szene hier kennengelernt. Und dann hat man eben, ja, dieses Netzwerk dann auch wirklich gebildet.
Was sich ja die jüngeren Leute überhaupt nicht vorstellen können, ist, Teile der Dinge, die ihr damals getan habt, waren illegal. Könnt ihr mal die Situation beschreiben, Dennis? Wie das so war damals, seinen Neigungen nachzugehen? Also die Musik war jetzt nicht illegal, aber quasi fast alles drumherum. Also auch Partys waren ja teilweise eher im Versteckteren, glaube ich, ne?
Na, bei den Partys war es schon so zumindest halboffiziell, würde ich jetzt sagen. Also so die frühen Hip-Hop-Partys in Hamburg waren ja dann eher so Haus der Jugend-Themen und so weiter, weil so die Clubs auf dem Kiez, da hättest du dann als 14-Jähriger an der Tür wahrscheinlich doch ein Problem bekommen. Aber was gerade das Graffiti und die Illegalität angeht, war es zumindest bei mir so, dass ich das ganz am Anfang gar nicht so als irgendwie illegal zu planende Straftat sozusagen wahrgenommen habe, sondern es ging einfach so um den Flash, sage ich mal, seinen Namen irgendwo hinzuschreiben, zum späteren Zeitpunkt da wieder dran vorbeizukommen und ihn dann zu sehen. Und das dann halt anfangs einfach mit einem Edding 800 zum Beispiel oder vergleichbaren Markern und irgendwann später dann auch etwas aufwendiger mit mehreren Sprühdosen, großflächiger und so weiter. Aber das so als illegal selber von mir wahrgenommen wurde, kam dann erst mit der Zeit. Also wo man sich dann auch so überlegt hat, okay, ich will ja nicht erwischt werden, weil könnte teuer werden und so weiter. Die Eltern wären erschreckt. Da ist dann so ein bisschen mehr Vorsicht und Planung ins Spiel gekommen. Ganz am Anfang war es, würde ich jetzt sagen, nicht so, dass ich darüber nachgedacht habe.
Mirko, du hast ja erst mit 18 angefangen. Das heißt, deine Eltern werden keinen Besuch von der Polizei bekommen haben. Aus anderen Gründen haben viele Freunde von mir es erlitten, dass sie unter 18 noch von der Polizeiwache abgeholt werden mussten. Bei dir hat sich das ja alles irgendwie dann noch im Stilleren irgendwie zugetragen oder bist du tatsächlich auch mal mit der Polizei in Berührung gekommen? Wahrscheinlich häufig genug.
Ich habe tatsächlich als 17-Jähriger schon angefangen,
okay,
und bin dann auch gleich erwischt worden. Also es war tatsächlich so, dass die Polizei dann schon die eine oder andere Hausdurchsuchung bei uns damals gemacht hat, auch als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Das blieb nicht aus, weil das genau die spannende Zeit war, wo, und das wird auch sehr gut bei unserem Buch dokumentiert, wo einfach in den 80er Jahren ja das alles noch so ein Eldorado war in Hamburg, weil es noch gar keine wirkliche Strafverfolgung gab. Also es wurde ja viel auf Bahngelände gesprüht. Die normale Polizei durfte oder darf gar nicht auf Bahngelände ermitteln, weil sie das Gelände nicht betreten darf. Dafür gibt es die Bahn oder damals die Bahnpolizei und die hatte das Thema Graffiti noch gar nicht auf dem Zettel. 88 ist dann aber die Sonderkommission der Bahnpolizei hier gegründet worden, weil einmal natürlich immer mehr gesprüht worden ist und dann auch gesehen worden ist, dass da muss man mal was gegen machen. Aber vor allen Dingen das S-Bahn-Surfen hier ein Riesenthema war. Damals konnte man während der Fahrt einfach noch die Türen aufstemmen bei den S-Bahnen, konnte sich draußen an die Regenrinne hängen und dann ist auch schon 88 oder 87 der erste abgestürzt, gestorben. Und dann musste da wirklich die Stadt oder dann eben die Bahn auch handeln. Und 88, spätestens 89, waren eigentlich die meisten Sprüher, die in den 80ern gesprüht hatten, erwischt. Viele haben dann aufgehört, die waren genau in dem Alter, musste man zur Bundeswehr oder Zivildienst, erste Ausbildung fing an. Und die Generation, die dann 89 angefangen hat, zu der ich dann eben auch zählte, die hatte eben genau das Problem, es gab plötzlich eine Strafverfolgung, es war eben nicht mehr ein Paradies da draußen, wo man einfach mal wild sprühen konnte und es hat im Grunde niemanden gestört. So, und dann wurde das Ganze schon ein bisschen aufwendiger und ein bisschen bewusster, was man da dann auch gemacht hat und man musste dann plötzlich vorsichtig sein und man ist dann aber eben leider auch mal erwischt worden.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Oliver, wie politisch waren denn eure Ambitionen eigentlich? Oder war es einfach nur dieses Nicht-Erwischen und möglicherweise auch den Tag oder das Bild oder was auch immer möglichst lange irgendwo hängen haben?
Nee, bei mir war das nicht, bei mir persönlich war es nicht politisch eigentlich. Also ich habe keine Parolen gesprüht oder sowas. Ich bin ja auch erst Ende der 80er ja dazugekommen, mit aber kleineren Sachen. Ich glaube, bei Mirko war es schon wesentlich größer angelegt und wesentlich professioneller und sicherlich auch wesentlich talentierter. Das kommt dann auch immer noch dazu. Politischer Aspekt war bei mir eigentlich gar nicht. Es ging wirklich darum, write in your name and get fame. Das war eigentlich so das Motto. So.
Ja. Was waren denn so die beliebtesten Orte eigentlich? Also neben den S-Bahnen gab es so Ortsteile, wo man besonders gerne hingegangen ist? Also ist man besonders gerne nach Eppendorf gegangen, um den Wohlverdienern zu zeigen, dass sie auch schmuddelige Wände haben können? Weil das war ja damals, war das ja mit sehr viel Verdruss verbunden von der Stadtgesellschaft.
Also ich habe, glaube ich, damals nie daran gedacht, in Eppendorf den Bonzen auf die Hauswände zu taggen. Aber natürlich gab es Orte hier in der Stadt, an denen es viel Graffiti zu sehen gab.
Weil es dort leichter war oder weil es irgendwie auch einen besonderen Reiz hatte?
Weil es irgendwie Flächen gab. Also zum Beispiel bei uns gleich um die Ecke, die Gesamtschule Stelzhoop, so ein Kosmos für sich, komplett bemalt, Fußböden, Dächer, Türen, alles. Und ich weiß gar nicht, ob das eigentlich wirklich so offiziell erlaubt war oder ob die das einfach gemacht haben. Aber das wäre zum Beispiel so ein Ort, wo man halt viel sehen konnte, wo man dann auch so, wir waren ja damals wie gesagt, so 89, wie alt war ich da? 13 oder so oder 14. Also halt auch definitiv noch jünger so. Das heißt, wir haben natürlich auch viel geguckt, was machen so die Älteren und sind dadurch halt so zu verschiedenen Orten gekommen. Kampnagelfabrik, so fällt mir zum Beispiel auch noch ein. Dann gibt es so eine Schule in Altona, ich glaube, das war das Gymnasium Altona an der Bleiken oder Bleikenallee, ne?
Hohenzollernring.
Am Hohenzollernring, genau. Wo irgendwie so die aus unserer Sicht, sage ich jetzt einfach mal, geilsten Sprüher der Stadt legal an der Turnhalle Bilder gesprüht haben, wo wir halt regelmäßig hingepilgert sind, kann man schon so sagen.
Aber erstmal um zu gucken.
Um zu gucken, genau. Und dann gab es natürlich so bestimmte Spots, sage ich mal, entlang der S-Bahn- und U-Bahn-Strecken, zum Beispiel dieses große Viadukt Diepsteich, wo auch sehr viel gesprüht wurde, oder so eine lange Wand zwischen Bahrenfeld und Altona an der S1, so eine rote Backsteinwand und so weiter. Da hat sich viel abgespielt und da sind wir halt oft hin, haben geguckt, später natürlich auch an diesen Stellen mal selber gesprüht, weil irgendwie ist es ja auch so ein bisschen als Sprüher, so einerseits ist es total cool, eine neue unbesprühte Wand entlang der S-Bahn- oder U-Bahn-Strecke zum Beispiel zu entdecken und da so als erster sein Bild drauf zu haben. Andererseits ist es aber genauso attraktiv an diesen Stellen, wo sowieso viel passiert, wo man dann halt auch vielen anderen, die da vorbeikommen, genau wie wir, da sozusagen zu zeigen, dass man auch da ist. Und das war dann eben so eine Art von Kombination, sage ich mal.
Ja. Oliver, wie war das denn bei dir? War erst die Musik oder war die Sprühdose in deinem Leben?
Das kam tatsächlich quasi gleichzeitig. Also angefangen habe ich tatsächlich 86, 87 mit die ersten Hip-Hop-Sachen zu hören, die man dann so aufschnappt. Sowas wie Public Enemy oder Run-DMC, Eric B. and Rakim, LL Cool J, das waren so die Alben, die dann gerade frisch rauskamen oder die Artists, die angesagt waren, die hat man sich dann auf Kassette überspielt und ein Kumpel von mir, der dann auch sehr viel Graffiti gemalt hat, hat mir dann den Film Beat Street gezeigt, den hatte er auf VHS-Kassette als DDR-Fernsehen-Recording oder irgendwie sowas und dann war, also das ist eigentlich eine ganz klassische Geschichte, wie wir es auch bei der Recherche fürs Buch und für die Compilation dann später auch erfahren haben, dass ganz viele Parallelen eigentlich da sind bei verschiedenen Leuten, die dann auch extrem erfolgreich in der Szene waren oder auch darüber hinaus, die alle so diesen ähnlichen Weg hatten, den ich jetzt gerade beschrieben habe, mit dem Film Beat Street oder Wildstyle oder Style Wars, den zu sehen, eine alte VHS-Kassette zu sehen und dann total angefixt zu sein von dieser Gesamtkultur mit Breakdance, mit Graffiti und der Hip-Hop-Musik halt. Und genau so ist es dann bei mir eigentlich auch entstanden. Und dann haben wir ja ein Fanzine gegründet, Dennis, der neben mir sitzt, und ich haben dann so ein kleines Graffiti-Fanzine gemacht. Also das, was Dennis gerade beschrieben hat, mit diesen ganzen Touren, die man so gemacht hat, da haben wir auch immer einen Fotoapparat dabei gehabt, Fotos geschossen und dann schon so einen kleinen Ordner gehabt mit Bildern und dann angefangen, diese Bilder dann tatsächlich zusammenzukleben und ein Magazin daraus zu machen. So ein schwarz-weiß kopiertes Magazin.
Über einen Fotokopierer.
Ja, das war dann schon ein Tick professioneller bei uns. Wir hatten dann schon den Tipp, dass man, wie heißt das, Laserdrucker?
Gerasterte Fotokopie.
Genau, also das war wichtig, weil sonst hast du nur schwarze Flächen.
Genau. Das war schon ein Qualitätsunterschied, ob man es selber auf dem Kopierer packt so oder ob man das wirklich einigermaßen halbprofessionell macht, hat man viel bessere Kontraste und so weiter. Und das haben wir dann so gemacht und ja, das Ding dann auf den Hip-Hop-Jams dann irgendwie vertickt. Ne?
Ja.
Mirko, du bist ja dann bekannt geworden als Künstler. Wie sehr tut es dir denn weh, dass du nicht auch musikalisch so talentiert warst? Würdest du es eintauschen wollen?
Um Gottes Willen, nein. Nee, also da muss man ja dann irgendwie auch realistisch sein. Und ich glaube, man hat da dann irgendwie dann doch so seine Talente, die man irgendwie in die Wiege gelegt kriegt, keine Ahnung. Aber Musik ist es dann auch wirklich definitiv nicht. Da bin ich sehr froh. Auch wenn man dann natürlich jetzt heute sieht, wie krass die Rapper dann da irgendwie auch erfolgreich wurden. Und das muss man ja auch sehen. Früher war das ja wirklich alles eine Szene, eine Kultur, alles hing irgendwie zusammen und wir haben sozusagen alle mal von so einem gleichen Punkt aus ja auch gestartet und dann hat man schon gemerkt, okay, das fing ja auch dann irgendwann in Deutschland an auf den Jams, da war man als Sprüher eingeladen, da waren dann irgendwie die ersten deutschen Rap-Bands, die haben dann schon eine Gage gekriegt und wir haben dann da immer noch umsonst irgendwie, haben uns gefreut, dass wir da eine Leinwand bemalen durften und so und da hat man dann schon gemerkt, okay, das geht hier irgendwie so ein bisschen ja, dann auch in eine falsche Richtung vielleicht. Dann gab es die Major-Labels, die natürlich sich da auf die Musiker gestürzt oder auf die Bands gestürzt haben. Aber dann kam natürlich auch in unserem Bereich der Kunstmarkt und die Galerien und die Museen und haben natürlich auch gemerkt, okay, da passiert eben auch in der bildenden Kunst was Neues. Und deshalb bin ich total happy, dass ich in dem Bereich auch geblieben bin.
Wann hast du denn das Gefühl gehabt, dass der Mantel der Illegalität irgendwann abgestriffen wurde oder zumindest angefangen wurde, das auch als Kunst anzuerkennen?
Ja, ich glaube schon, dass das so um die Nullerjahre dann so langsam losging. Also bei mir jetzt persönlich war es so, dass ich dann ab 96 in die Schweiz gegangen bin und freie Kunst studiert habe und ich eben für mich da auch so diese Richtung auch gesehen habe, das Ganze auch sozusagen auf so ein, ja, wie soll man sagen, ernsthafteres Level sozusagen oder nochmal so für einen selber persönlich auf so ein neueres Level vielleicht auch zu heben. Wir haben aber 1991 hier in Hamburg schon im Altonaer Museum eine Museumsausstellung gehabt mit deutschem Graffiti. Es war die erste Museumsausstellung in Deutschland mit deutschem Graffiti. Und man hat schon gemerkt, auch die frühe Galerien haben dann langsam schon ja auch Graffiti ausgestellt. Man hat schon gemerkt, dass da was passieren wird. Aber so richtig happy waren wir als Szene eigentlich nicht, wie vor allen Dingen Außenstehende dann das Ganze supported haben. Also Verlage, Autoren, Galerien, die nicht aus der Szene kamen, sondern meinten, jetzt auf diesen Zug aufspringen zu wollen, haben das oft nicht so hingekriegt, wie man es eben selber gemacht hätte. Und deshalb haben wir dann auch ab 2000, dann auch bis 2002 hier zum Beispiel die Urban Discipline Ausstellung auch organisiert, mitkuratiert, wo wir gesagt haben, wir organisieren hier mal Ausstellungen, die wirklich auf so einem Level sind und auf so eine Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, um da auch mal so eine Blaupause zu haben.
War das dann schon ein kommerzieller Erfolg Anfang der Nullerjahre? Diese Ausstellung oder?
Also kommerzieller Erfolg im Sinne, dass wir eine schwarze Null hatten, ja. Mhm. Aber
mehr nicht.
Nur eine Null, ja. Immerhin kein Minus, ne?
Dennis, wie ist das denn gewesen, auch hier so als kleine Erinnerung für die Jugend? Ihr hattet nicht alle ein Handy und schon gar nicht konnten Handys fotografieren. Wie habt ihr eure Kunst denn dokumentiert? Aber ist ja, also das ist ja auch der Geist von Street Art, dass es im Zweifelsfall eine Stunde später schon wieder übermalt ist.
Fotos waren total wichtig. Ja, also das, was ich eben erzählt habe.
Sie haben schon so eine Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera von Kodak oder
ähnliches. Ja, ich hatte, glaube ich, irgendeine billige Kleinbildkamera einfach. Ja. Ne? Und da wir sind schon, auch weil wir ja dieses Schwarz-Weiß-Graffiti-Fanzine gemacht haben, Olli und ich, haben wir natürlich sowieso viel fotografiert, fanden das auch wichtig und gut. Natürlich dann auch immer unsere eigenen Sachen. Und im Grunde, ohne Foto ist es dann irgendwie nicht so ganz existent.
Also den Beweis, den hat man immer gleich gemacht.
Ja, und auch, also wenn man zum Beispiel illegal eine S-Bahn besprüht hat in Hamburg, dann hat man auch schon...
Was wir jetzt nicht gemacht haben, aber...
Im Dunkeln...
Ist das nicht verjährt?
Ist es alles verjährt. Nach 7 Jahren, glaube ich. Aber auf jeden Fall, du hast da halt auch im Dunkeln im S-Bahn-Depot dann einfach mit Blitz, am besten so ein bisschen von der Seite, weil wenn der Blitz so frontal aufs Bild rauffällt, dann ist das Foto nicht so geil gewesen. Also war zumindest meine Erfahrung. Hast du natürlich auch die sogenannten Nachtfotos, die Beweisfotos gemacht, weil du ja Angst haben musstest, dass du die S-Bahn nicht wieder siehst, weil irgendwie sie gleich in den Buff gezogen wird oder man sie irgendwie auf der Jagd verpasst. Also Fotos extrem wichtig.
Und zu diesem Thema ja auch ganz spannend, also als wir angefangen haben zum Projekt Eine Stadt wird bunt zu recherchieren, ging es ja genau darum, diese ganzen alten Fotos, Negative ja mal wieder zu sichten, zu gucken, was gibt es überhaupt. Und wir haben jahrelang hier in Hamburg alle alten Leute wieder versucht zu kontaktieren und zu fragen, was habt ihr noch so an Material? Wir haben 400.000 Fotos und Negative gesichtet und ich bin mir sicher, dass schon 50% verschwunden waren. Also es wurde unglaublich viel dokumentiert früher, weil eben Graffiti so vergänglich ist und man eigentlich immer sofort ein Foto haben wollte. Ja. Also das heißt, die Dokumentation, aber auch dann das Publizieren, also das eben Verbreiten dieser Fotos ist Teil dieser Szene. Deshalb gab es schon so früh Graffiti-Magazine. Dann später sind natürlich auch viele ins Internet gegangen, haben Webseiten gemacht, heute eben auf Instagram. Das Verbreiten eben dieser Fotos ist auch ganz wichtig und Teil.
Oliver, wie schnell war denn klar, dass dieser ganze Lebenskosmos irgendwann wirklich dein Leben ist und du nicht Industriekaufmann wirst oder ähnliches?
Das ist auch eine Entwicklung gewesen. Also nach und nach hat man natürlich dann festgestellt, okay, man ist vielleicht in einer Sache ein bisschen besser. Da ich habe ja dann auch, also sagen wir mal, meine Graffiti-Zeit war ja jetzt nicht wirklich so spektakulär, wie sie jetzt zum Beispiel bei Mirko dann stattfand, sondern ich habe es halt gemacht, so weil ich Bock hatte auf die Aktion selber. Und Spaß daran hatte und dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, okay, in dem Musikbereich, das macht mir eigentlich noch mehr Spaß. So, da bin ich eigentlich noch tiefer drin und mit der Musik mich zu beschäftigen, Kassetten aufzunehmen, Radiosendungen mitzuschneiden. Ich hatte so ein kleines Kassettenarchiv dann von ein paar hundert Kassetten und alles ganz akkurat beschriftet und so weiter. Da war dann eigentlich schon ziemlich schnell klar irgendwann, als ich dann gefragt worden bin von meinem damaligen MC-Rapper Felix XL, der damals die Band 0815 hatte, ob ich denn der DJ werden möchte, weil er gerne zwei DJs haben möchte. Einen hatte er schon und dann wollten wir so eine DJ-Show dann wie kreieren. Und da war dann ziemlich klar, okay, jetzt nimmt das ein bisschen professionellere Züge an so, und dann ging das weiter, dass wir CD Nord wurden und mit der Band dann eben Plattenvertrag bekommen haben und dann habe ich Club-Gigs gespielt, dann haben wir Festivals gespielt und sowas und dann eine Tournee gemacht und sowas und mit Black Eyed Peas unterwegs gewesen als Vorband und dann wurde es halt richtig professionell so und dann habe ich gesagt, da habe ich Bock drauf so und das ist auf jeden Fall mein Ding und habe aber nebenbei auch immer in der Musikbranche dann auch gearbeitet. Also ich war dann in einer Promotion-Firma, wo ich dann DJ-Promo gemacht habe, Club-Charts erstellt, Presse-Promo mitgeleitet oder mit koordiniert habe für verschiedene Künstler, Def Jam Germany damals, Kool Savas, Beginner und so weiter, da haben wir Promo-Arbeit für gemacht. Also auch der Hintergrund, nicht nur Onstage, sondern auch Backstage, hat mich auch mal massiv interessiert, so von vornherein eigentlich schon. Damals schon, als wir mit der Band unterwegs waren, die Jungs, da waren wir mit dem Nightliner unterwegs, die Jungs haben dann Playstation gedaddelt und ich saß mit dem Booker und hab was gegessen und hab denen ausgequetscht, wie läuft das Booking, wie funktioniert sowas, wie kann man so eine Tour planen und so. Das war immer schon bei mir auch so ein Interesse, hinter den Kulissen quasi zu schauen, wie funktioniert das Business so oder wie was gibt es da noch außer Playstation daddeln und auf der Stage sich feiern lassen.
Ja, jetzt haben wir am Anfang des Gesprächs schon festgestellt, dieses Buch ist nicht nur was Besonderes für Hamburg, sondern auch für Deutschland, weil es wirklich einen großen Zeitabschnitt einer Stadt irgendwie darstellt in diesem Bereich. Dennis, ist Hamburg da nicht nur durch dieses Buch etwas Besonderes für diese ganze Lebenskultur oder habt ihr schon immer auch, wie es sehr häufig ist, nach Berlin rüber geguckt, beziehungsweise ich glaube speziell im Hip-Hop-Bereich ist München auch noch recht aktiv gewesen.
Also hier in Hamburg haben wir, muss ich echt zur Schande gestehen, lange nicht nach Berlin geguckt. Ich wusste wenig darüber, gerade jetzt so in den frühen 90ern, was in puncto Graffiti dort abging. München war schon sehr wichtig, halt einfach weil einige sehr bekannte Sprüher daherkamen, weil es auch so großflächige, teilweise ja dann auch schon legale Produktionen gab. Es gab halt auch schon dieses ganz frühe Buch Graffiti Live, die Züge gehören uns, heißt das. Ich weiß, von wann ist das? Von 86 irgendwie.
86, 87.
Okay, oder denn das Graffiti Live von 1986 oder 87, das kannte man ja natürlich auch schon so aus der lokalen Bücherhalle, wo man es vielleicht mal mit endloser Überziehung ausgeliehen hat, ohne Mitgliedsausweis. Und dadurch hat man da natürlich gerne hingeguckt. Dortmund hat man auch gerne hingeguckt, einfach weil da sehr massiv sehr viel Züge besprüht wurden. Man hat vielleicht auch nach Heidelberg geguckt, weil obwohl das ja jetzt alles... Ja, obwohl das... Heidelberg ist im Grunde so, also wenn man sich irgendwie einigen müsste auf eine Stadt, die die Wiege von Hip-Hop in Deutschland darstellt.
Okay, durch die amerikanischen Soldaten, die
ja, da auch durch die Akteure dort, also eher die mit dem grünen Pass und dem goldenen Adler drauf,
ja.
Akteure, ne, so Advanced Chemistry, Torch,
ja, Torch voran,
aber auch Sprüher wie Kane, SCM, Crew, Scotty dann ein bisschen später, also da hat man auch hingeguckt, es gab halt auch irgendwie dann schon so Verbindungen dahin, ne, und dass in Hamburg Leute groß mit Berlinern connected waren, wüsste ich jetzt, also war auf jeden Fall nicht so wie nach München, nach Dortmund oder auch nach Heidelberg. Und insofern, ob Hamburg was Besonderes ist, um die Frage zu beantworten, würde ich eigentlich mit Ja und Nein beantworten. Also ich glaube, Mirko, wir haben darüber ja auch schon öfter geredet, so den typischen Hamburg-Stil im Graffiti gibt es wahrscheinlich irgendwie nicht, oder? Ne? Also
nee, gibt es nicht. Zu divers hier gewesen. Aber
genau. Und insofern, also ist das jetzt, gibt es vielleicht nicht so dieses eine typisch Hamburg-mäßige, aber hier war halt irgendwie immer auch viel, viel Durchreise. Viele Leute sind hierher gekommen, haben hier gesprüht. Wir haben ein tolles S-Bahn-System mit Laufstegen und so weiter, wo dann auch gut illegale Sachen gemacht werden konnten und so weiter. Und insofern besonders Ja und Nein, würde ich sagen.
Wir
ja.
haben schon hier so ein paar ganz besondere Punkte gehabt, was Hamburg ausgemacht hat. Und das ist eben genau, was du sagst. Hier sind viele Leute durchgekommen. Wir sind ja das Nadelöhr in den Norden gewesen. Früher ist man mit der Bahn gereist innerhalb ja. der Szene. Das heißt, alle, die nach Skandinavien wollten, sind durch Hamburg gekommen und umgekehrt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen. Dann die Nähe zu London, zur Musikszene, zu Punk deshalb auch, weil das in Hamburg war eben Punk schon dann ja auch sehr früh angekommen und eben auch die große linke Szene. Flora, aber vor allen Dingen Hafenstraße. Ja. Das hat Hamburg schon sehr besonders gemacht und ich glaube, auch wenn sich oder vielleicht genau deshalb hat sich hier auch nicht so ein ganz typischer, im Graffiti typischer Hamburg-Stil entwickelt, weil es eben so divers ist.
Wenn ich kurz eine Sache ergänzen darf, besonders habe ich eben mit so besonders was so das Licht der Hip-Hop-Szene auf Hamburg angeht. Das, was Mirko sagt, also was Hamburg jetzt besonders macht, gerade so dieses mit Hafenstraße, Rote Flora und so, ja, total. Also das kenne ich so aus anderen Städten in Deutschland, würde ich sagen, nicht. Aber genau, das noch so ergänzend dazu.
Oliver, hat euch denn die Arbeit an dem Buch nochmal ganz neue Aspekte oder Erkenntnisse gegeben? Also nicht nur diese Vielzahl an Bildern, sondern wo ihr gesagt habt, ach, okay, das wusste ich gar nicht mehr oder das habe ich so nie gesehen, wie es da vielleicht jetzt rauskommt.
Also ich bin ja bei diesem Projekt insofern von Anfang an da, also früh dabei gewesen als Mitlieferant von Fotos für das Team, für die Jungs, die das Buch gemacht haben. Da war ich ja eigentlich eher nur als, aufgrund dessen, dass ich noch viele Fotos aus meiner Fanzine-Zeit und meiner eigenen Graffiti-Zeit hatte, habe ich zugeliefert sozusagen und da waren natürlich super viele Erkenntnisse für mich dabei, die ich vorher vielleicht nicht wusste, Bilder, die ich nie gesehen hatte oder Dinge, von denen ich gehört hatte, die man aber nie so hundertprozentig sicher wusste zu der Zeit. Und das war ja das Spannende, was wir dann auch mit der Compilation hatten, als ich dann richtig aktiv dann mit in dem Team dabei war, ging es ja dann um die Compilation, die Vinyl, die wir rausgebracht haben, das Dreier-Vinyl. Und da war das auch also super spannend, was wir da an Musik dann gefunden haben. Im Prinzip war das eine, glaube ich, oder eine ganz ähnliche Parallele so mit der Recherche der Dinge, die wir dann entdeckt haben und auch selber gelernt haben. Das war ja total spannend, dann zu sehen, okay, die und die Bands hießen früher anders oder haben damals schon mit dem und dem Sachen gemacht, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. So, also total, total spannende Recherche gewesen.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch von diesem Projekt gewesen. So haben wir 2016 ja auch gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht einfach nur unsere Historie aufarbeiten von 89 an oder von 88 an oder so, sondern wir wollen mal gucken, was war wirklich am Anfang, also zu einer Zeit, wo wir alle noch gar nicht dabei waren. Wie ging das überhaupt hier los, als 83 dann die Breakdance-Welle aus Amerika hier rüberkam und im Grunde erst ab 83 Hip-Hop aus Amerika hier rüberschwappte. Aber auch zu der Zeit war ja hier nicht nichts. So, hier war ja auch irgendwas. Punk-Graffiti, politische Sprüche, auch irgendeine Musikszene. Und auf was für Nährboden traf dann hier eben diese Hip-Hop-Welle? Und wieso haben denn plötzlich irgendwelche Punker jetzt plötzlich auch bunte New York-inspirierte Graffitis gesprüht? Also wie kam das alles? Und das war uns ganz wichtig, das mal wirklich nachzuzeichnen, obwohl die Leute, die wirklich die erste Generation sind, die 81, 82 schon gesprüht haben, die haben wir ja alle nie kennengelernt. Also als selbst Leute von uns vielleicht 86 oder 85 schon angefangen haben, aus New York-inspiriert Graffiti hier zu sprühen, hatten die schon aufgehört, weil das eine ganz andere Generation waren. Das waren Leute, die waren 66er Jahrgänge zum Beispiel. Die waren dann eben schon Mitte der 80er in einem Alter, wo man dann mit der Schule fertig war und in den Beruf gewechselt ist und schon aufgehört hatte, dann eben.
Wie hat denn diese Inspiration überhaupt stattgefunden durch New York? Weil nochmal, der Informationsaustausch war fast nicht gegeben. Also in meinem musikalischen Bereich im Punk gab es dann immer Bootlegs und Kassetten wurden so weitergegeben. Da war jemand in London und hat dann auch sein Diktiergerät nach oben gehalten und dann haben wir davor gesessen. Aber ich sag mal, die Kraft der Bilder ist ja doch noch ein bisschen schwerer irgendwie zu übertragen. Oder gab es dann, ich sag mal, Botschafter aus Hamburg, die dann auch mit ihrer Kleinbildkamera durch New York gelaufen sind?
Nee, es ging ja eben auch mit Musik los und mit dem Tanz, also mit Breakdance. Also die Breakdance-Welle kam hier rüber und wurde hier massiv durch die Bravo verstärkt.
Die Bravo?
Ja, die Bravo hat sozusagen massiv hier Breakdance gefördert. Es gab ungefähr ein Jahr lang, wo gefühlt alle zwei Wochen in der Bravo ein Artikel über Breakdance oder Hip-Hop war, aus Amerika eben. Die Bravo hat damals die Breakdance Sensation, deutsche Breakdance Meisterschaft ins Leben gerufen. Dann gab es später von Coca-Cola eine Breakdance Meisterschaft als Konkurrenzveranstaltung. Das heißt, Breakdance wurde massiv gepusht, weil man das irgendwie, das war ja eine Zeit, wo auch Aerobic und Skateboarding und BMX, also diese ganzen Trend-Fun-Sportarten, wie auch immer man sie bezeichnen will, aus Amerika hier rübergekommen sind. Und mit dem Tanz kam auch die Musik. Sugar Hill Gang hatte schon mit Rapper's Delight ja einen Hit. Das war die erste Platte, die überhaupt rausgekommen ist im Bereich Hip-Hop. Das heißt, es gab dann auch Curtis Blow hier schon, Grandmaster Flash. Dann kam Mitte der 80er Run DMC. Also das heißt, die Musik, die amerikanische Hip-Hop-Musik kam hier an. Und damit kam eben natürlich auch Graffiti. Und Graffiti war aber neben Breakdance das, was man natürlich selber auch machen konnte. Du konntest ja nicht 85 einfach mal dir als 14-Jähriger irgendwie einen Rap-Song aufnehmen, einen eigenen. Erst recht nicht auf Deutsch, das gab es ja damals auch gar nicht. Muss ja auch noch auf Englisch sein und so. Das war eine Riesenhürde. Wer hatte schon die Technik, wer konnte schon irgendwie auf Englisch denn tolle Raps schreiben und so. Das war alles noch zu, nicht niedrigschwellig genug. Graffiti und Breakdance ging. Breakdance war eine im Grunde kommerziell gepushte Welle, die ganz schnell wieder abgeebbt ist. Aber Graffiti ist geblieben.
Vielleicht noch als Ergänzung dazu, eine unglaublich wichtige Rolle zur Verbreitung hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Von all dem haben halt Filme gespielt. Ne? Also es gab den Film Wild Style, ironischerweise mitfinanziert vom ZDF, der hier in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa, wahrscheinlich sogar in der gesamten westlichen Welt damals, Graffiti und Hip-Hop, aber insbesondere Graffiti verbreitet hat. Dann gab es hinterher eine Dokumentation, die hieß Style Wars. Da ging es ja nur um Graffiti in New York. Die lief hier im NDR-Fernsehen. Und nicht zu vergessen natürlich Beat Street, der Film, der ja wirklich im DDR-Fernsehen lief, was wir natürlich ja auch empfangen konnten. Also es war jetzt gar nicht so sehr gewitzelt, was Olli eben gesagt hat. Und ne, wegen Harry Belafonte und Cubana und so weiter lief der dann halt irgendwie des Kapitalismus unverdächtig auch in der DDR. Und diese Filme haben halt unglaublich viel in meiner Wahrnehmung und auch jetzt im Rahmen der Recherche, so wie wir gearbeitet haben an dem Buch, zur Verbreitung des Ganzen beigebracht. Ne? Und ich meine, Fernsehbilder zu der Zeit, nichts war mächtiger. Nichts hatte ich irgendwie mehr fesseln können, würde ich behaupten, als halt im Fernsehen in Farbe so eine besprühte New Yorker U-Bahn zu sehen und dann die Typen, die die gesprüht haben, darüber reden zu hören und dabei auch zu sehen und so weiter, wie in Style Wars
zum Beispiel. Und dann natürlich Musikfernsehen, MTV.
Das kam ja erst später.
Genau, aber wo dann später die Hip-Hopper ihre großen Willen gezeigt haben, wie viel Schmuck sie haben, wie viele Frauen sie gleichzeitig haben können und so weiter.
Ja.
Aber die Kunst selber brauchte dann noch ein paar Jahre und im Zweifelsfall brauchte es jemanden wie Banksy, der das dann zu einem weltweiten legalen Phänomen gemacht hat. Oder seht ihr das anders?
Nee, das sehe ich nun komplett anders. Also ja. Weil ja schon in den 80ern, auch frühen 80ern, die New Yorker ja auch schon auf Leinwand gesprüht haben. Und also von den Zügen sozusagen, also man muss ja bedenken, manche haben in den 60ern angefangen, die haben die 70er gesprüht, hatten schon ihre 1000 besprühten Züge und dann ging eben auch in ihrem Leben sozusagen das ein Step weiter und dann wurden Leinwände gesprüht, wurden Ausstellungen gemacht. Und dann gab es auch früh schon Galeristen in Europa, auch in München, Amsterdam und so, die eben auch dieses, die Amerikaner hier rübergebracht haben, also Graffiti auf Leinwand im Kunstkontext hier auch präsentiert haben und das haben wir natürlich auch alles wahrgenommen und haben das dann natürlich eben auch ab Anfang 90er dann ja auch als Perspektive gesehen. Das, was du jetzt mit Banksy meinst, ist Street Art. Das ist eben nicht Graffiti und erst recht nicht Graffiti Writing. Mhm. Das ist im Grunde so ein neuer Trend dann gewesen, der ab den Nullerjahren eigentlich erst wieder aufgekommen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Street Art gab es so schon mit den Schablonen-Graffitis, mit den Pochoirs in Paris oder auch hier haben Punks schon mit Schablonen gesprüht. Mhm. Also das wäre sozusagen Street Art, was dann ab Nullerjahre und dann natürlich auch durch Banksy massiv wieder als etwas auch groß geworden ist, neben dem klassischen Graffiti-Writing.
Du hast aber schon sehr früh Kontakt zu Banksy gehabt in den Nullerjahren. War das irgendwie absehbar, dass der doch ein bisschen anders ist? Also diese ganze Strategie, die dahinter steckt, diese vielen Geheimnistuereien, die dahinter stecken, wie auch immer. Oder war der einer von vielen und ist dann aber irgendwann auf die richtige, ich weiß gar nicht, was so das Werk von ihm war, was ihn dann so weltweite Anerkennung gebracht hat.
Also er war ein ganz klassischer Graffiti-Writer, das heißt, er kommt schon auch aus unserer Szene und hat dann aber eben früh mit Schablone angefangen zu sprühen und hat sozusagen sich auf diesen Bereich konzentriert. Das war, als wir ihn hier eingeladen hatten in Hamburg 2002, war das schon so, dass klar war, ey, da ist jemand, der macht spezielle Sachen, macht besondere Sachen, das hat schon einen Wert, den wollen wir unbedingt auch ausstellen. Wir haben aus der ganzen Welt damals hier die Leute nach Hamburg geholt, wo wir gemerkt haben, so das aus Brasilien, aus Australien, aus den USA, wo man sagte, die muss man hier auch mal zeigen, das ist einfach wichtig, nicht nur für den internationalen Austausch innerhalb der Szene, sondern einfach auch, um mal zu zeigen, dass das mittlerweile ein globales Phänomen geworden ist. Also da reden wir ja jetzt schon von das war nach 20 Jahren, ne? So von Anfang 80er bis irgendwie Nullerjahre. Da ist ja nicht nur in Deutschland wahnsinnig viel passiert, sondern Graffiti ist jetzt einmal komplett um Globus gewandert und es gibt eben verschiedenste Strömungen und es gab dann eben auch gefühlt für uns neu sozusagen Street Art und Leute, die in die Richtung gegangen sind, Grafikdesign, Webseiten, alles wurde ja plötzlich digital. Ja, vorher war alles noch analog und plötzlich gab es irgendwie das Internet und Digitalfotografie und Offset geprintete Magazine innerhalb der Szene und so. Das war alles neu und spannend und das wollten wir zeigen und da durfte jemand wie Banks eben natürlich auch nicht fehlen. Aber danach ging es dann natürlich richtig steil nach oben bei ihm.
Und damals gab es von ihm noch Bilder, die ein paar hundert Mark gekostet haben. Das hat wahrscheinlich diverse Hamburgerinnen und Hamburger, die irgendwie mal an dem Wochenende da rumgelungert sind und halb gelangweilt. Es gibt ja diese wunderbaren Aufnahmen aus dem Central Park, als Banksy in New York war und dort 3 Wochen lang jeden Tag eine Aktion gemacht hat. Da wurden ja auch für ein paar hundert Dollar, damals war er schon in ganz anderen Sphären, anonym Bilder verkauft. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie gelangweilt diese Leute da diese Bilder kaufen. Kaufen, weil sie halt nicht wissen, wessen Bilder sie kaufen. Damals wusste man das auch nicht, aber das hat doch einige Leute zu einem guten Vermögen gebracht wahrscheinlich.
Möglicherweise, ja.
Ich weiß noch, ich hatte überlegt, mir ein Bild zu kaufen von Banksy auf der besagten Ausstellung 2002, weil ich es einfach geil fand. Ich habe halt, also fand diese Motive cool. Ich habe da jetzt nicht weiter drüber nachgedacht, was daraus werden könnte. Ich glaube, ich bin sogar schon los und habe die 250 Euro abgehoben vom Automaten. Ich glaube, du, Mirko, meintest auch zu mir, du musst das heute kaufen. Morgen kommen hier Engländer her und dann ist vielleicht nichts mehr zu kaufen übrig. Und dann habe ich mich aber doch dagegen entschieden, diese Leinwand zu kaufen und habe halt einfach diese Bildbände, die es von ihm gab, so kleine, so Pixie.
Empfindest du das als einen der größeren Fehler in deinem Leben?
Ja. Also ich hätte es mir einfach unglaublich gerne aufgehängt und ich gucke mir das, gestehe ich bis heute gerne an, was der macht. Also jetzt so das ganze Gesabbel in den Medien hin oder her. Ich schaue mir das schon nach wie vor gerne an und ich glaube, ich hätte sehr viel Freude an so einem Bild gehabt.
Und dann hast du später dich entschieden, doch in Bitcoins zu investieren.
Oliver, was ist mit dir? Du hast auf Banksy gar nicht geachtet damals, du warst gar nicht da.
Damals, nee, also ich habe mich ja dann relativ bald aus der Graffiti-Szene entfernt quasi und bin dann in der Musiksparte gelandet. Klar habe ich das so ein bisschen mitbekommen und so, aber bin ganz ehrlich, es hat mich nicht interessiert.
Eine große Diskussion in den letzten Monaten ist ja, dass ja schon seit Jahrzehnten gerätselt wird, wer ist dieser Mann, dieser Banksy? Es gab jetzt Recherchen, die vermuten, dass man jetzt weiß, wer es ist. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal. Ich kam mir ein bisschen vor wie damals bei Twin Peaks, wo ich jede Woche vorgesessen habe und ich glaube, es lief auf RTL 2 und Sat.1 und die Bild-Zeitung dann irgendwann das Rätsel gelöst haben und das finde ich irgendwie furchtbar und deswegen ist es mir völlig egal. Mirko, wann bist du denn aus der Anonymität hervorgestiegen? Also du warst ja Dime und seit wann gibt es diesen Zusammenhang sozusagen?
Also bei mir persönlich, und das ist ja schon ein bisschen speziellerer Werdegang, war es so, dass ich mit 17 Jahren angefangen habe zu sprühen, natürlich auch nachts, aber bin dann ja eben so schnell erwischt worden, habe dann schon die ersten legalen Sachen als Aufträge sozusagen gemacht bei uns an der Schule am Haus der Jugend. Weil wir eben erwischt worden sind, gab es gleich mein Kunstlehrer, der gesagt hat, hey, da müssen wir doch was machen, das müssen wir ein bisschen fördern. Ich war ja noch Schüler, mein Vater ist auch Lehrer gewesen an einer anderen Schule. Der hat uns sofort an der Schule noch einen Auftrag besorgt, sozusagen große Arbeiten, die dann in der Pausenhalle dann auch Jahrzehnte hingen. Und so bin ich dann relativ schnell auch zum Legalen, aber eben auch schon zu Auftragsarbeiten gekommen. Hab dann auch ganz früh schon auf Leinwand angefangen zu sprühen. Und als ich 91 mein Abitur in der Tasche hatte, konnte ich vom Sprühen schon leben. Bin 91 schon meine erste Galerieausstellung gehabt. Also das ging wahnsinnig schnell. Ich lebe mein Leben lang schon vom Graffiti-Sprühen. Das ist aber kein klassischer Werdegang.
Dennis, raus aus der Illegalität, rein in die Museen, in die Kommerzialität. Ist es irgendwie auch ein bisschen langweilig, wenn es nicht mehr gefährlich oder wenn es nicht mehr so ist, dass man Leuten überhaupt erstmal erklären muss, was man da tut, weil es alle wissen?
Boah, also ich selber habe das ja so jetzt nicht praktiziert, sondern nur beobachtet. Und ich kann,
aber es ist ja auch mit der Musik so. Also Hip-Hop ist ja jetzt eine ganz normale,
ja, es ist, fast es ist
mainstreamige
so ein,
Musiksorte.
Es ist so ein bisschen zweischneidig, ja. wie vorhin auch schon. Also zum einen ist es, würde ich sagen, so, dass mit Erfolg, kommerziellem Erfolg und eben dann auch zum Beispiel in der Musik der Major-Plattenvertrag und so weiter, eine Form von Genugtuung aufkam, weil man halt auch vieles von dem, was vorher gerade so Pop-Rap-mäßig erfolgreich war, ja auch scheiße fand. Und es insofern einfach sehr befriedigend war, wenn aus der Hip-Hop-Perspektive der echte Scheiß dann auch mal gesendet werden konnte, auch mal die Flagge hissen konnte und so weiter. Und das Gleiche würde ich jetzt sagen, könnte man jetzt auch aufs Graffiti vielleicht übertragen, wenn halt so das so Leute, die aus der Graffiti-Szene kommen, dann in Galerien ausstellen, in Museen gezeigt werden und so. Da mag das dann vielleicht auch gelten. Gleichzeitig ist es aber auch so, natürlich geht dann so ein bisschen von diesem Abenteuer, von dieser Spannung, von dem Reiz und auch dieses ganze Subkulturelle verloren, könnte man sagen. Also insofern ist das so ein zweischneidiges Schwert aus meiner Perspektive. Ich kann auch beide Perspektiven verstehen. Also ich finde, beide haben da irgendwie recht.
Ja. Oliver, wie ist es denn nun? Herausforderungen gibt's ja heutzutage trotzdem noch reichlich, auch wenn man sich nicht mehr im Illegalen, im Unbekannten, wie auch immer bewegt. Wie ist das denn heute so als Produzent?
Als Musikproduzent?
Ja.
Boah, das musst du einen Musikproduzenten fragen.
Naja, aber du bist also der Produzent im Sinne von, du vertreibst es und so
genau,
weiter.
Genau, über die Label, die ich mache, die Labelarbeit, ja, genau. Also da, spannend war auf jeden Fall eine ganz krasse Herausforderung, die Compilation, die wir gemacht haben, das Dreifach-Vinyl, eine Stadt wird bunt, das war halt wirklich, wie ich vorhin schon sagte, mit der Recherche und dem ganzen Spektrum, was wir dann eben überlegt haben mit dem Booklet, was Dennis geschrieben hat, aufwendig, 100 Seiten drin, die ganze Bilderrecherche, das war eine krasse Herausforderung und ja, total spannend zu sehen, diese Entwicklung und das so nach so vielen Jahren zu dokumentieren zu dürfen und dann am Ende auch noch in Form der Jam dann umsetzen zu dürfen, die wir dann auch noch in der Markthalle gemacht haben, wo wir ganz viele Artists ja auch aus der alten Zeit dann wirklich überzeugen konnten, aufzutreten nochmal nach so vielen Jahren. Easy Business zum Beispiel, die 30 Jahre nicht auf der Bühne standen, oder wie wir selber, City Nord, nach so vielen Jahren wieder auf der Stage zu sein in der Markthalle, das war halt total krass. Also bin schon dankbar, dass ich da ein Teil sein durfte und dass wir das so stark dokumentieren durften. Also super, super Zeit gewesen.
Ungeachtet, ob Hamburg besser oder schlechter ist als andere Städte, ist das, was ihr hier geschaffen habt, nur in Hamburg möglich gewesen? Wie gut war Hamburg für euch, dass also so viel auch im Unentdeckten noch passieren konnte? Also nicht nur durch das gut funktionierende S-Bahn-Netz.
Also ich glaube, dass das in vielen anderen Städten auch möglich ist. Aber wir haben hier tatsächlich so ein paar Vorteile gehabt. Das ist einmal, dass die Stadt nicht zu groß ist, dass sich das alles zerfasert oder jetzt mit Berlin natürlich so eine Historie mit Ost- und West-Berlin es sehr kompliziert macht. Eine Stadt wie Paris oder London oder New York oder so ist dann, kann man eigentlich sagen, schon fast zu groß, um so ein gesamtstädtisches Projekt zu machen. Da konzentriert man sich vielleicht auf bestimmte Viertel oder Gegenden. In Hamburg haben wir aber auch den Riesenvorteil gehabt, dass, obwohl wir hier auch in verschiedenen Vierteln verschiedene Szenen hatten, es immer wieder Orte gab, wo man sich kennengelernt hatte, wo man mal zusammen abhing, wo man stadtteilübergreifend dann auch Dinge zusammen gemacht hat. Das Ahoi in der Hafenstraße mal als Beispiel, eben ein ganz wichtiger Treffpunkt, wo wir in den 90ern, wo eben die gesamte Hip-Hop-Szene der 90er zusammengekommen ist. Der Jungfernstieg-Corner, wo damals am Alster-Anleger direkt am Jungfernstieg sich eben auch die Ende 80er-Jahre-Szene auch so formiert hat. Und man dadurch diese alten Connection noch hatte. Und selbst wenn man mal Stress untereinander hatte, gab es eben doch immer Leute, die eben miteinander verbunden waren und wo man Dinge auch klären konnte. So, das macht, glaube ich, dieses Projekt schon besonders, dass wir dann aber natürlich hier auch ein Museum, das Museum für Hamburgische Geschichte, was ja auch das größte städtische Museum ist, dafür sofort gewinnen konnten, ist auch nicht selbstverständlich. Da braucht man natürlich auch dann die richtigen Institutionen, die sagen, sie unterstützen das und fördern das, dass wir auch so viele Leute innerhalb der Szene hatten, die auch gesagt haben, wir machen beim Crowdfunding mit und finanzieren das Buch mit und glauben an so ein Projekt, unterstützen das. Ohne die wäre es ja auch nicht möglich gewesen, genau wie bei der Platte oder bei der Jam, ne? Also genau, was du eben sagst, Olli, dass jetzt die alten Leute nach 30 Jahren überhaupt wieder bereit sind, auf die Bühne zu gehen und so, das feiere ich hier wirklich. Hamburg ist da schon wirklich eine große Stadt, aber natürlich wird das auch in anderen Städten möglich sein.
Oliver, was vermisst du denn am meisten wenn du jetzt so durch das Buch blätterst sozusagen, also was auch nicht mehr zurückholbar ist, also nicht nur die eigene Jugend, sondern bestimmte Umstände, vielleicht irgendein Club, das Ahoi gibt es ja immer noch, aber andere Dinge?
Nö, also alles hatte so seine Zeit. Also
das klingt sehr vernünftig.
Also ich vermisse keinen Club oder also ich sehe das schon wirklich so, dass die Zeit war super, hat Spaß gemacht und ich bin happy, dass ich das miterleben durfte, auch über so lange Jahre und so früh schon dabei war und das alles aktiv auch mitgestalten konnte, auch wenn natürlich nur ein bisschen, aber meinen Beitrag geleistet habe immerhin. Vermissen in dem Sinne tue ich da nichts. Nein. Also war eine schöne Zeit und es geht weiter. Also
da muss ich nochmal einmal ganz kurz eingrätschen, weil wir vorhin, bevor das hier losging, da ganz kurz drüber gesprochen hatten. Also wir konzentrieren uns natürlich sehr auf die positiven Dinge. So, aber es gab natürlich auch Stress und es gab auch schwierige Situationen und es gab Streit und es wurde auch mal ein Messer gezückt und es gab ja auch wahnsinnig viel Energie in dieser Szene. So, also wir reden von pubertierender Energie. Heute würde man eben erlebnisorientierte Jugendliche sagen, die da sehr aktiv waren. Und da gibt es zig Beispiele von Heimkindern, von Crash-Kids und natürlich von Taggern, von Bombern, von Writern, von verschiedensten Musikern, Musikrichtungen. Dann die Dogmen dieser Szene. Du darfst aber nur das und das muss aber so und so sein. Und du musst doch so sprühen, wie der und der schon gesprüht hat. Oder auf Deutsch rappen, das geht ja gar nicht. Das muss ja auf Englisch sein, so. Also all das gab es ja auch. So, und dadurch denke ich auch manchmal so, es war wirklich eine geile Zeit, aber man ist auch froh, dass man diesen ganzen Stress irgendwie auch hinter sich gehabt hat und heute darf ich auch Klebeband beim Sprühen benutzen und muss das nicht alles freihand machen, weil früher wärst du dafür gesteinigt worden.
Es gab bei Mirko, du hast mal so ein Bild, so ein Mosaik, hast du das glaube ich genannt, an der Kieler Straße, da hat sich die Szene damals das Maul heiß geredet, dass der Dime da mit einem Overhead-Projektor das Bild an die Wand geworfen
war's
hätte.
War es aber nicht.
Weil anders wäre das ja gar nicht möglich. Also das muss man sehen, dann kann man sich das vorstellen. Es ist halt wirklich so wie so ein Mosaik, so mit diesen ganzen verschiedenen kleinen Kästchen auf Backstein und so weiter. Ganz krasse Arbeit und wie gesagt, da, es gab Missgunst, es gab Gesabbel und so weiter. Das, ja, wie Mirko eben schon gesagt hat, wir erinnern uns dann natürlich vor allem an die schönen Dinge, aber es war nicht immer alles nur schön.
Wenn man euch dreien unterstellt, dass ihr schon ein sehr gutes Gefühl für Zeitgeist zumindest mal hattet, welche aktuelle Entwicklung würdet ihr denn möglicherweise in 20 Jahren, wenn nicht selber, aber anderen empfehlen, auch in ein Buch, in eine Ausstellung oder wie auch immer münden zu lassen?
Also wenn ich den Anfang machen darf, vielleicht die, ich nenne es jetzt einfach mal Demokratisierung des Musikmachens, ist glaube ich eine interessante Sache. Liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, wir sind da schon längst drin angekommen. Aber wenn man so aus dieser Zeit kommt, in der man halt schon irgendwie echt für viel Geld Equipment brauchte oder sich für viel Geld in ein Studio einmieten musste, um irgendwie mal einen Song, auch einen Rap-Song aufnehmen zu können, in sehr guter Qualität. Das ist heute alles ja irgendwie anders. Heute kann jeder mit seinem Laptop im Schlafzimmer im Grunde mit ein paar Boxen und einem Audio-Interface ziemlich geile Sachen machen. Und vielleicht ist das so ein Weg, den man mal nachzeichnen kann, um irgendwie so zu zeigen, weil ja denn dadurch auch die Mittel des Musikmachens anders geworden sind. Ne? Also du kannst ja heute, brauchst du ja theoretisch überhaupt keinen mehr, der irgendein Instrument spielen kann. Wenn du so ein gewisses technisches Verständnis hast, kannst du, glaube ich, schon ziemlich gute Sachen machen. Und das mal so alles irgendwie aufzudröseln, könnte ich mir als ganz interessantes Projekt vorstellen. Auch genreunabhängig sogar. Also das betrifft dann ja sicherlich nicht nur Hip-Hop, sondern auch jede Spielform von elektronischer Musik und so weiter.
Um da einmal kurz so einzugrätschen, ich glaube auch, dass das super spannend ist, aber es hat sich dadurch ja nie eine Szene gebildet. Man würde nicht so sagen, eine Szene. So, ja. Und da frage ich mich tatsächlich, was kann da überhaupt noch kommen, was sowas wie die Graffiti, wie die Hip-Hop-Szene irgendwie noch toppen kann? Also wir hatten die Rock'n'Roller, wir hatten Punk, wir hatten Hip-Hop. Was kann da noch kommen, was nochmal so einen globalen Impact und so ein krasses Netzwerk, so eine Szenestruktur, dass das nochmal so entstehen kann? Kann ich mir im Moment
würde
nicht vorstellen.
Mir jetzt auch nichts einfallen. Ich fand halt nur, was ich gerade gesagt habe, ist einfach ist so ein interessantes Phänomen. Aber dieses Szene-Ding, also es ist ja, hat sich immer weiter aufgedröselt. Ne? Also so die Bubbles werden dann
ja
irgendwie
diese
kleiner.
Abgrenzung auch gar nicht mehr so richtig.
Auf
oder?
Der anderen Seite genau, denn eben auch
wahrscheinlich
das.
Würden jetzt heute Punks auch Hip-Hop-Musik hören und Hip-Hopper würden möglicherweise auch Super 8 Filme machen oder was auch immer. Oliver, hast du eine Idee?
Also ich weiß nur, ich bin ja mittlerweile ein bisschen in der elektronischen Musikwelt gelandet. Da gibt es schon innerhalb der elektronischen Musik ganz viele verschiedene Subgenres und Substyles. Also wenn jemand Außenstehendes sagt, ja, der hört irgendwie Techno oder der macht Techno, ist Techno nicht Techno, sondern es gibt dann eben Hardstyle, es gibt Melodic Techno mit einer eigenen Szene, es gibt die Berlin Minimal Schranz, alle möglichen Subgenres so, und da ist es nicht so, dass jeder, der jetzt, sag ich mal, Haus hört oder auflegt, dann auch Hardstyle gut findet, sondern das sind, also für jemanden, der außen steht, sagt ja Haus und Techno. Das ist aber, das sind alles komplett eigene Subwelten. So, und da ist es schon interessant zu sehen, dass das sich total aufgesplittet hat.
Mirko, wie sehr bist du denn der Musik noch verbunden beim Produzieren, beim Gestalten oder Vorbereiten? Ist Musik da noch wichtig oder probierst du in aller Stille?
Ja, also ich höre viel Musik beim Malen selber im Atelier, auf jeden Fall draußen an der Wand nicht. Da müsste ich dann Kopfhörer aufhaben, das würde mich stressen. Aber wenn ich so im Atelier arbeite, höre ich gerne und viel Musik. Dann auch deutschen Hip-Hop, aber auch sehr breit gefächert. Wenn ich am Rechner sitze und da passiert bei mir eher der kreative Prozess, also ich mache vielleicht eine Bleistiftskizze, aber arbeite sie dann am Computer auch weiter aus, um sozusagen für eine große Wandproduktion etwas zu planen. Da höre ich ganz oft überhaupt gar keine Musik oder wenn, dann nur Instrumentals, weil mich dann Rap tatsächlich ablenkt. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie breit gefächert das heutzutage alles ist und höre auch gerne ja auch junge Rapper, Rapperinnen.
Aber du bleibst schon in dem Genre?
Nee, nicht nur.
Oder also ich höre auch mal Mozart
Elektronik und Klassik tatsächlich wenig, obwohl ich mit Klassik groß geworden bin. Aber nee, das jetzt tatsächlich nicht. Aber ich höre auf jeden Fall auch mal sozusagen die alten Songs mal wieder, die man früher dann irgendwie auf Platte, Dire Straits mal so als Beispiel, Pink Floyd, ne, höre ich auch gerne die Classics. Aber eben bleibt da jetzt nicht im Oldschool-Rap hängen oder so. Ich finde es spannend, was da alles passiert ist. Ich bin offen, auch was Graffiti und Street Art angeht und so. Also ich finde es schon toll, wie groß und breit das alles geworden ist. Das konnte man sich ja damals alles nicht vorstellen und irgendwie hat man sich das aber ja auch gewünscht. Also man hat ja auch immer gedacht, so, man hat geglaubt an das, was man da gemacht hat, dass das etwas Gutes, Positives ist und man will das auch ja in die Welt hinaustragen und man möchte ja auch gerne, dass man damit Leute erreicht und dass sie das auch gut finden. Das war schon der Anspruch und jetzt sieht man ja, dass das auch geklappt hat. Das war auch nicht immer klar. Es gab auch Zeiten, wo man dachte, ey scheiße, das wird ja nie was. So. Und dann ist jetzt heute aber natürlich wiederum das andere Problem, es ist so groß geworden und es ist so populär geworden, dass ja gefühlt sowieso jeder heute irgendwie schon mal eine Dose in der Hand hatte oder irgendwie Hip-Hop sowieso hört und jeder Turnschuhe anhat und Hoodies und so. Also ich meine, das war unser Markenzeichen und das wird dadurch natürlich auch dann etwas über, also die Übersichtlichkeit verliert man da und man könnte natürlich auch sagen, es wird ein bisschen beliebig.
Eine Stadt wird bunt mit dem jetzt erschienenen Buch. Ist das dann tatsächlich der Abschluss oder gibt es vielleicht doch nochmal ein Event oder in 10 Jahren irgendwas? Oder kommt das in euren Gedanken gar nicht vor?
Schauen wir mal, Oliver. Ne? Bleibt spannend. Also klar, es ist ein Abschluss. Deswegen haben die Jungs ja das Flashback-Buch jetzt gemacht. Aber schauen wir mal. Also es bleibt dynamisch und könnte vielleicht noch spannend bleiben.
Ja,
aber man weiß es nicht.
Wir wollen da keine Türen zumachen, das ist uns ganz wichtig. Also wir bringen ja jetzt nach 10 Jahren nochmal ein Buch raus, Flashback, was diese 10 Jahre dokumentiert, was sozusagen hervorragend eignet, um irgendwie auch zu sagen, so diese 10 Jahre sind jetzt so ein abgeschlossenes Kapitel, das ist ja auch so, aber es wäre Quatsch zu sagen, irgendwie nie wieder. Wenn da nochmal was kommt, dann sind wir da auch bereit so.
Das waren Dennis, Oliver und Mirko und wir haben 1 Stunde lang über die bunte Stadt Hamburg gesprochen, über Hip-Hop, über Street Art und so weiter. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für eure Einblicke in die 80er und 90er und alles, was danach noch kam. Ich sage herzlichen Dank und Ahoi.
Danke dir.
Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.